vielen Dank. Ich sage, und dann probieren wir es mal miteinander. Und Sie mischen sich ja dann wieder ein, wenn es geht. Aber ich fange erst mal so an. Ich meine, als erstes müssten wir hinhören, dass es Leute gibt, die sagen, es ist uns überhaupt verboten, die Frage zu stellen. Sie sagen, Gott ist Gott und wir sind wir und das können wir gar nicht wissen und wir sollen das einfach demütig aushalten. Und deswegen hat es immer wieder die Stimmen gegeben, die gesagt haben, es ist völlig hochmütig und völlig daneben, zu meinen, wir hätten hier überhaupt was zu sagen. Und früher kamen die Leute dann auch nicht auf die Idee zu sagen, dann gibt es Gott also nicht. Sondern wir haben versucht, sich das irgendwie verständlich zu machen. Im Alten Testament ist der Grundgedanke der, dass es eine Strafe ist für Fehlverhalten. In allermeisten Beispielen. Die Fachleute nennen das Tun-Ergehens-Zusammenhang. Wenn man zum Beispiel den ersten Psalm anguckt, da heißt es, der Mensch, der gerecht ist, dem wird alles gelingen. Und deswegen bin ich so froh, dass es in der Bibel selber das Buch Hiob gibt, was Sie schon angesprochen haben. Denn sonst müsste man sagen, wenn das wirklich die Antwort wäre, der, dem es schlecht geht, der ist böse. Und der, dem es gut geht, der ist gut. Das wäre ja nochmal das Ganze potenziert. Dann sitzen die Glücklichen zusammen und sagen sich, wir sind obendrein die Guten und haben die Armen, die Gequälten, die Leidenden, die Unglücklichen einfach rausgeschmissen wie einen Sündenbock und sagen, die gehören woanders hin. Und da bin ich so froh, dass ich also den Leidenden nicht erst verteidigen muss von außen, sondern dass in der Bibel selber, in dieser heiligen Schrift, wie wir sagen, der Leidende gerechtfertigt wird. Und dort wird ein Märchen erzählt, natürlich von jemandem, der keine Sünden hat, keine Schuld hat. Und die Freunde sagen zu ihm, wenn du leidest, bist du doch schuldig. Der sagt, ich bin nicht schuldig. Und Gott gibt ihm Recht. Also diese Lösung zu sagen, Leiden ist einfach nur Strafe, das reicht nicht, ist auch schon nicht die einzige Stimme im Alten Testament, sondern dort ist auch noch die Rede, ein anderer Punkt, so sagt es auch der große Augustinus, ist die Prüfung. Denn wenn es einem gut geht, dann ist einem natürlich auch leicht, gut zu sein. Dann kann man Gott danken, da freut man sich, oder man vergisst ihn sogar. Besser wäre natürlich, in Dank an ihn zu denken. Aber man kann ihn sogar vergessen, man braucht ihn nicht so unmittelbar. Aber wenn jetzt diese Not ausbricht, dann taucht eben die Frage auf, was mache ich jetzt weiter? Und jetzt zu sagen, dass man da nichts sagen darf, das geht eben nicht. Und da können wir uns unter Christen ja darauf berufen, dass Jesus am Kreuz auch nicht etwa, so habe ich meinen Studenten immer gesagt, etwas scharf und salopp, Jesus hat am Kreuz nicht gesungen, was Gott tut, das ist wohlgetan, sondern er hat gefragt, warum bin ich hier jetzt so verlassen? Er sagt es nicht über ihn zu uns, sondern er sagt es zu ihm selber. Davon werden wir auch noch reden müssen. Also, dass ich auf der anderen Seite jetzt nicht etwa Gott verteidigen kann, wer bin ich denn? Sollten wir doch auch gleich miteinander ausmachen. Es geht nicht darum, dass wir Gott rechtfertigen, wer sind wir, sondern dass wir unseren Glauben an ihn rechtfertigen. Das ist das, was wir versuchen müssen. Und das steckt ja auch in dieser Frage drin. Ist also Gott gut, wenn wir leiden müssen? Also die erste Antwort ja, weil das die Strafe ist. Wir sind schuldig. Das reicht nicht hin. Ich glaube, das muss man weiter erstmal hier gar nicht so vertiefen, sowohl für die Dinge in der Natur, wie was Menschen einander antun, denn das tun zwar Menschen, aber Gott lässt es zu. Und wir haben wiederholt Leute gesagt, so viele Kinder sterben, warum ist der Hitler nicht vorher gestorben? Haben Leute mir gesagt. Oder warum hat er nicht ein paar Bilder verkauft in Wien? Dann hätten wir einen schlechten Maler mehr, aber noch 6 Millionen Juden eben nicht in dieser Weise bestialisch umgebracht und ausgelöscht. Wenn ich da jetzt also noch weitermachen will, dann melden sich wiederum vor allen Dingen zwei Fragen. Eine heißt, von Anfang an schon in der Antike auch zu sagen, zur Welt gehört Gut und Böse. Gut alleine wäre zu wenig. Wir würden auch das Gute eigentlich nur merken, wenn uns das Böse begegnet. Das kann man auch schon bei einigen Kirchenvätern lesen. Die versuchen, so eine Antwort zu geben und sagen, wenn wir das Negative nicht hätten, und würden wir das Gute nicht sehen. Ich sage ganz offen und grob und knapp, gegenüber den Opfern, wenn man sagt, es muss Leid und Schmerz geben, damit die anderen Leute wissen, wie glücklich sie sind. Sollte wirklich Gott nicht wissen, dass er glücklich ist, sondern musste er da erst den Sturz der Engel erleben, um zu begreifen, wie gut es ihm geht? Kann doch nicht wahr sein. Und ist es wirklich wahr, dass um eine Mozart-Sonate zu genießen, ich vorher erstmal 2 Stunden ohne Ohrenschutz am Schleifstein stehen muss, damit ich dann die Musik genießen kann? Nein, da bin ich taub und höre überhaupt nichts mehr. Das stimmt nicht. Und das hat vor allen Dingen einer meiner Lieblingslehrer, nämlich Clive Staples Lewis, also geschrieben, der Mann, von dem viele das Buch über die Dienstweisung an einen Unterteufel kennen, der gesagt hat, was der Teufel nicht will, ist Musik und Stille. Tatsächlich brauchen wir Gegensätze, um was wahrzunehmen. Aber wir brauchen nicht den Gegensatz zur Musik, der Lärm und Krach heißt. Sondern wir brauchen zur Musik den Gegenbegriff der Stille. Der gehört zur Musik. Und deswegen sagt doch der Oberteufel, was er am meisten hasst, ist Musik und Stille. Denn in der Hölle herrscht ein Höllenlärm. Wie wir wissen. Also ist es einfach nicht wahr, dass wir das Negative brauchen, um das Positive wahrzunehmen. Sondern im Gegenteil, das Negative macht uns so kaputt, dass, und das finde ich schon einen traurigen Gedanken, auch wir Menschen, wie wir so sind und auch die Christen, am ganzen Geschehen Jesu Christi, zum Beispiel jetzt, wie wir Weihnachten gefeiert haben, wieder in erster Linie sehen, dass wir da erlöst werden, anstatt zu sehen, dass das erstmal ein Geschenk Gottes an uns ist. Sonst würde das ja darauf hinauslaufen, zu sagen, wie gut, dass sich Adam und Eva daneben benommen haben, sonst wäre er gar nicht gekommen. So meinen ja viele, auch große Theologen so. Sogar der große Thomas von Aquin denkt, dass die Menschwerdung eine Antwort auf den Sündenfall ist. Das würde dann heißen, wenn man das durchdenkt, ohne Sündenfall wäre er gar nicht Mensch geworden. Das heißt, statt Adam und Eva zuzustimmen und zu sagen, sie hätten niemals sündigen dürfen, muss man sagen, ihr irrt euch, wie gut, dass ihr gesündigt habt, da gibt es wenigstens die Inkarnation. Das kann doch nicht stimmen. Sondern es muss umgekehrt richtig sein, wie es vor allen Dingen dann der große Theologe Don Scotus gesagt hat, der gesagt, Gott hat von vornherein die Idee gehabt, der Hochzeit zwischen Himmel und Erde. Und diese Hochzeit von Himmel und Erde, von Gottheit und Menschheit, die geschieht in Jesus Christus und damit es Jesus Christus gibt, gibt es die Schöpfung. Das ist überhaupt also der Grundpunkt. Also ich brauche überhaupt nichts Negatives und Böses. Ich kann hinterher, wie das unsere Liturgie tut, sagen, nachdem der Sündenfall passiert ist, kann man sagen, es ist auch etwas Beglückendes daran, nämlich, dass Gott aus diesem absoluten Bösen doch wieder noch etwas machen kann, indem er verzeiht und dann tatsächlich jetzt die Hochzeit, die er an sich feiern wollte mit uns, als eine Bluthochzeit eingeht. Denn wenn er in diese Welt der Lieblosigkeit kommt, ist klar, dass der Bote der Liebe umgebracht werden muss aus Angst und aus Schrecken und Panik und dergleichen. Das kann gar nicht anders sein. Also die Idee zu sagen, wir brauchen das Übel und das Böse und den Schmerz, um das Gute wahrzunehmen, ist überhaupt nicht wahr. Ist doch auch im echten Sinn nicht wahr. Sind wir denn besser dran in unseren Ehen, wenn wir uns miteinander streiten, damit wir uns hinterher versöhnen können? Ist nicht das Leben viel zu kurz, als dass man dem anderen Menschen auch nur einen Nachmittag versauen kann? Nein, das geht nicht. Was dann? Dann gibt es eine Antwort, die leider auch sich unter Theologen und auch unter christlichen Theologen auch mit verbreitet hat, die sagt, Gott hat nicht eingegriffen. Er war zum Beispiel nicht in Auschwitz und hat die Leute nicht gerettet. Nicht, weil er nicht wollte, sondern weil er nicht konnte. Gott hat sich selber ohnmächtig gemacht und das hat als erstes ein jüdischer Denker gesagt. Damals, als die Juden vertrieben wurden aus der Iberischen Halbinsel und er ist dann mitgegangen, Isaac Luria war das, ist dann nach Palästina ausgewandert und man kann dort noch seine Synagogen in Sefat anschauen, der Ari. Und der hat gesagt, also Gott kann doch nicht unser Volk einfach da vertreiben lassen aus dem Land. Das kann nur bedeuten, er kann es nicht. Und dann hat er diese Gedanken des sogenannten Zimtzum eingeführt. Er hat gesagt, wenn Gott die Freiheit einführt, dann gibt er ein Stück von seiner Allmacht auf. Weil er gemeint hat, Freiheit und Allmacht liegen so in derselben Ebene. Und wenn wir mächtiger werden, muss Gott dafür was von der Macht abgeben. Umgekehrt, wenn Gott mehr Macht hat, dann haben wir eben keine. Und Gott will eben nun die Freiheit. Warum will er die Freiheit? Er will die Freiheit, weil zur Liebe die Freiheit gehört. Denn unfreiwillig kann man nicht lieben. Und deswegen nimmt er es auf sich, selber hier machtlos zu werden gegenüber der Freiheit der Menschen. Und diesen Gedanken hat Hans Jonas, ein sehr bekannter Philosoph, ein Schüler von Heidegger, der vor der Vernichtung fliehen konnte nach Amerika, der aber einen großen Teil seiner Familie verloren hat in den KZs, der hat dann das aufgenommen und hat gesagt, das kann nicht sein, wenn Gott in Auschwitz hätte helfen können, hätte er es gemacht, oder er ist kein guter Gott. Also ist die einzige Lösung zu sagen, er konnte es nicht, weil er eben seine Allmacht verabschiedet hat zugunsten der menschlichen Freiheit. Und das haben leider auch eine ganze Reihe von theologischen Kollegen heute übernommen und die sagen, Gott ist eben ohnmächtig, der kann nicht. Die erste Antwort auf diese Frage, finde ich, hat in aller Schärfe und Knappheit Exeget, der Name fällt mir gleich schon wieder ein, im Alter mit den Namen habe ich immer das Problem, dass er gesagt hat, wer so auftritt, hat sich geoutet als jemand, der nicht betet. Denn wenn Gott ohnmächtig ist, kann ich ihm nicht danken, ich kann ihn nicht bitten, ich kann mich nicht bei ihm beschweren, das entfällt alles. Was soll dann eigentlich noch beten heißen, wenn ich nur mit ihm zusammen weinen könnte über die Verhältnisse, die nicht so sind, wie sie sind? Das kann also nicht die Lösung sein. Philosophisch müsste man dort ansetzen, dass eben Gottes Allmacht und unsere Freiheit nicht auf einer Ebene liegen, sodass das, so wie die Fachleute sagen, ein Nullsummenspiel ist, was der eine kriegt, fehlt dem anderen, sondern Allmacht heißt gerade, und das ist der Begriff von Søren Kierkegaard, Allmacht heißt Freiheit hervorbringen und tragen können.